Und ich möchte mit dem Vers beginnen aus Matthäus Kapitel 3, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf den Vers aus Matthäus Kapitel 3, das sind genau genommen zwei Verse, 16 und 17 lenken. Matthäus 3, 16 und 17. Da heißt es: Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich um Segen bitten jetzt für dieses Wort. Öffne du unsere Herzen, hilf, dass wir aufmerksam sind und dass wir erbaut werden und dass in allem dein Name verherrlicht wird. Amen.
Amen.
Ja, in diesen zwei Versen steckt sehr viel Theologie. Und vielleicht so viel Theologie wie in keinen anderen Versen. Man könnte über viele Aspekte hier predigen. Ich möchte mich aber auf ein Thema beschränken, und zwar auf das Thema der Dreieinigkeit. Das ist auch das Thema meiner Predigt, die Dreieinigkeit. Vielleicht ist es uns auch ein bisschen aufgefallen, in den Liedern ist es vielleicht auch durchgeklungen, die wir gesungen haben, dass immer wieder die verschiedenen Personen erwähnt wurden in den Liedern. Ja? Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, und alle drei angebetet wurden. Wir Christen, wir behaupten ja, dass die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt, der aber in drei Personen existiert. Also ein Gott, drei Personen. Und deswegen gebrauchen wir auch diesen Begriff der Dreieinigkeit oder Trinität. Und diese Lehre ist irgendwie auch nicht so einfach zu fassen. Sie ist irgendwie geheimnisvoll. Vielleicht die schwierigste aller Lehren, die wir in unserem christlichen Glauben, in unserer christlichen Lehre haben. Und jemand sagte mal, kein Mensch hätte sich die Trinitätslehre erdenken können. Sie kommt einfach direkt aus der Bibel und nirgend anderswoher. Und die Dreieinigkeit, diese Lehre über Gott als ein Gott, aber drei Personen, ist auch die Lehre, die den christlichen Glauben von allen anderen Religionen auch am meisten unterscheidet. Wenn wir an andere Religionen denken, dann wissen wir, was ich damit meine. Ja? Ein Gott, drei Personen. Woran liegt es aber, dass wir diese Lehre so wenig betonen? Also im Kirchenkalender gibt es ja tatsächlich einen Tag, der festgesetzt ist nach Pfingsten, den Tag der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder Trinitatis. Das finde ich auch gut irgendwo, dass jedes Jahr daran gedacht wird. Wie Weihnachten, wie Ostern, wie andere wichtige Ereignisse, so wurde auch ein Tag bestimmt, irgendwann mal in der Kirchengeschichte, dass man an die Dreieinigkeit denkt oder darüber predigt. Das ist eigentlich eine gute Sache. Sonst würde man wahrscheinlich noch weniger über diese Lehre nachdenken. In den Freikirchen ist es vielleicht eher unüblich, dass man an einem festgesetzten Tag an die Dreieinigkeit denkt und darüber lehrt. Und vielleicht privat beschäftigt man sich gar nicht so sehr damit. Und woran liegt das? Ich denke, zum einen liegt es daran, dass es ein schwieriges Thema ist und wir können es mit unserem Verstand nicht so wirklich greifen. Aber es ist trotzdem keine Entschuldigung, sich damit nicht zu befassen. Wir sollten uns schon darüber im Klaren sein, was diese Lehre eigentlich aussagt und was sie für uns zu bedeuten hat. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns gar nicht der Wichtigkeit dieser Lehre bewusst sind und der Folgen, ja, der Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Glauben. Deswegen möchte ich, dass wir uns heute damit beschäftigen, weil das irgendwo auch eine Grundlage unseres christlichen Glaubens ist. Jemand sagte mal, wenn wir die Lehre der Dreieinigkeit vernachlässigen, Schande über uns. Klingt hart, Aber wie gesagt, wenn wir uns einfach vor Augen führen, was diese Lehre eigentlich beinhaltet und zu bedeuten hat, was für Auswirkungen sie auf unser Leben hat und was die Christen sogar dafür alles in den ersten Jahrhunderten vor allem, was sie dafür geopfert haben, dass diese Lehre tatsächlich so gelehrt wird, dann wird es uns vielleicht auch klar, wie wichtig diese Lehre ist. Im gewissen Sinne können wir sagen, das ist eine erhabene Lehre, eine herrliche Lehre. Es ist vielleicht die unglaublichste und erstaunlichste Sache, die uns Gott in seiner Gnade über sich selbst offenbart hat. Und ich denke, auch aus diesem Grund wird diese Lehre auch vielleicht am meisten angegriffen, verneint, verleugnet, verspottet und unter Christen auch vernachlässigt. Der Feind hat es geschafft, dass wir uns nicht so viel Gedanken darüber machen. Ich möchte ganz kurz einen Einblick in die Geschichte geben, damit wir einfach auch wissen, was es den Menschen damals bedeutet hat und auch gekostet hat. Gegen Ende des zweiten, dritten Jahrhunderts traten zwei Männer auf. Der eine hieß Sabellius, ein anderer hieß Praxeas, und sie behaupteten, es gibt nur eine göttliche Person, die sich aber in drei verschiedenen Formen äußert. Ja, in der Form des Vaters, in der Form des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es sind nicht drei Personen, sondern es ist eine göttliche Person, aber die nimmt drei Rollen ein oder drei Funktionen. Und diese Lehre nennt man heute Modalismus, weil Gott sozusagen drei verschiedene Modi einnimmt. Modalismus, aus diesem Grund auch der Name. Dann gab es Gegenstimmen wie Tertullian, den Theologen aus dem zweiten und dritten Jahrhundert, ist 220 gestorben. Und ein anderer, Hippolyt von Rom. Und diese Menschen, diese Theologen, wandten sich gegen diesen Modalismus, gegen diese Irrlehre. Und dabei wurde das erste Mal der Begriff der Trinitatis oder Dreieinigkeit gebraucht. Also Tertullian ist eigentlich der Erste, der diesen Begriff so verschriftlicht hat, in Bezug auf den christlichen Glauben. Und er formulierte den Satz, dass una substantia tres personae, also ein Wesen, drei Personen. Ein Wesen, drei Personen. Damit war aber die Lehre der Dreieinigkeit noch nicht, oder der Kampf um die Lehre der Dreieinigkeit noch nicht gewonnen, noch nicht besiegt, die Feinde. Es kam nämlich schon bald gegen Ende des dritten Jahrhunderts ein anderer Irrlehrer, der ist vielleicht uns eher bekannt. Er hieß Arius. Arius von Alexandria, und man nennt seine Lehre den Arianismus. Und er sagte, oder er lehrte, der Sohn ist nicht ewig, sondern geschaffen. Er ist das höchste Geschöpf Gottes, aber nicht wesensgleich mit dem Vater. Und ein berühmter Satz von ihm ist: Es gab eine Zeit, wo der Sohn nicht war. Das war seine Lehre. Und als Folge, er hatte sehr viel Einfluss, er hat viele Bischöfe für sich gewonnen, für diese Lehre, die das auch so sahen. Als Folge wurde dann ein Konzil einberufen, und das ist das berühmte Konzil von Nicea, 325 nach Christus. Und an diesem Konzil nahmen dann über 250 Bischöfe teil. Und es gab auch bekannte Bischöfe damals an diesem Konzil. Athanasius ist vielleicht uns ein Begriff, schon mal gehört. Athanasius, er war damals noch ein Diakon. Später wurde er auch dann Bischof und war einer der vehementesten Gegner des Arianismus. Und Eusebius von Caesarea, er hat uns die Kirchengeschichte, die erste Kirchengeschichte überhaupt überliefert oder geschrieben. Ja, ihm haben wir die Kirchengeschichte der Christen oder der ersten Gemeinden zu verdanken. Also die waren da auch anwesend. Was war das Ergebnis dieses Konzils? Man verwarf die Lehre des Arius in Bezug auf den Sohn, und man formulierte dann im Glaubensbekenntnis, im nizänischen Glaubensbekenntnis, das wir sicherlich auch mal davon gehört haben, folgenden Satz: Wir glauben an den Sohn, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Homoousios ist der griechische Begriff, also eines Wesens. Gezeugt, nicht geschaffen. und eines Wesens mit dem Vater. Und das ist auch die Grundlage bis heute für unsere christliche Lehre in Bezug auf die Dreieinigkeit. Aber auch dann war der Kampf noch nicht vorbei. Trotz der Beschlüsse im Konzil gab es immer noch Bischöfe, die Arius Lehre anhingen. Sogar die Mehrheit hing Arius an. Und auch die Kaiser, die ja auch irgendwo da mit hinein verwickelt waren, die hatten auch viel zu sagen, auch dann damals in der Kirche. Die beriefen auch Konzile ein, ist auch interessant. Auf jeden Fall, man schwankte hin und her. Und dann gab es den Athanasius, den ich schon erwähnte, der ein großer Verteidiger der Dreieinigkeit war. Und er musste für diese Dreieinigkeit, für diese Lehre, musste er sogar 5-mal ins Exil. Er war zeitweise sogar einer der wenigen oder vielleicht sogar der Einzige, der diese Ansicht hatte. Und 17 Jahre verbrachte er insgesamt in Exil als Kämpfer für die Dreieinigkeit, weil er eben an diese Wesensgleichheit des Sohnes festhielt. Und sein Satz, den er formulierte, der Sohn ist wahrer Gott von wahrem Gott. Dieser wurde dann auch zum Maßstab in der christlichen Lehre. Ja, wir sehen, am Anfang mit dem Modalismus wurde die Dreieinigkeit allgemein angegriffen. Dann mit Arius wurde der Sohn, die Göttlichkeit des Sohnes, angegriffen und angezweifelt. Und jetzt fehlt noch der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist wurde auch angegriffen oder seine Göttlichkeit in Frage gestellt. Das war dann im 4. Jahrhundert, also gegen Ende des 4. Jahrhunderts, dann hat man sich die Frage gestellt, ja, ist denn der Heilige Geist wirklich Gott? Und die Gegner dieser Lehre, dass er wirklich Gott ist, nennt man Pneumotomachen. Pneuma ist ja der Geist und die Geistesbekämpfer, nicht die Geistesbekämpfer, sondern die Geistbekämpfer, also die bekämpften den Heiligen Geist. Und sie lehrten, dass der Geist einfach nur eine göttliche Kraft sei, eine Energie, irgendwie sowas, aber keine Person. Und dann gab es wieder einige Bischöfe, Basilius der Große oder Gregor von Nyzianz, die wandten sich gegen diese Lehre der Pneumotomachen und sie verfassten auch Schriften diesbezüglich oder gegen diese Lehre. Beide wurden wieder angefeindet und mussten Verleumdungen erdulden, Isolation und so weiter. Und dann wurde wieder ein Konzil einberufen, das Konzil von Konstantinopel 381 nach Christus. Da nahmen auch viele Bischöfe teil, die auch gegen diese Lehre waren, gegen diese Pneumotomachen. Und auch sie litten Verfolgung und teilweise mussten ins Exil. Und sie nahmen da auch an diesem Konzil teil. Und dann wurde das nizänische Glaubensbekenntnis ergänzt. Das, was wir vorhin über den Sohn gehört hatten, das wurde jetzt noch ergänzt. Und zwar, und wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird. Und damit war die Dreieinigkeit, die Lehre der Dreieinigkeit, kann man sagen, formuliert, vollständig formuliert. Ja, das nur als ein kurzer Abriss aus den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, was es den Menschen bedeutet hat, den Gläubigen damals bedeutet hat und was sie für einen Kampf gekämpft haben. Uns interessiert aber, was die Schrift dazu sagt. Wenn wir uns dieser Lehre der Dreieinigkeit nähern, dann sollte man das nicht mit philosophischen Begriffen tun oder mit irgendwelchen Erklärungen. In der Vergangenheit wurden immer wieder verschiedene Illustrationen gebraucht. Man hat versucht, Gott oder die Dreieinigkeit mit einem Kleeblatt zu vergleichen, ein dreiblättriges Kleeblatt, oder mit einem Baum, Wurzel, Baumstamm, Äste oder wie auch immer, Wasser, die Aggregatzustände vom Wasser und Sonne und verschiedene Illustrationen. Aber all diese Illustrationen sind unvollkommen und können einfach die Dreieinigkeit nicht richtig beschreiben und sind nicht wirklich hilfreich. Wie schon erwähnt, der Begriff Dreieinigkeit kommt in der Bibel ja gar nicht vor. Und das erste Mal hören wir diesen Begriff oder lesen wir von diesem Begriff in den Schriften von Tertullian. Aber es gibt in der Bibel eindeutige Hinweise auf die Dreieinigkeit. Und ich möchte, heute werden wir einige Bibelstellen zusammen betrachten. Ich möchte dazu fünf Punkte nennen. Erster Punkt ist, es gibt nur einen Gott. Und dazu könnten wir viele Bibelstellen aufschlagen und lesen. Aber ich möchte jetzt erstmal Jakobus Kapitel 2, Vers 19 mit euch lesen. Jakobus Kapitel 2, Vers 19. Und da heißt es, ja, Jakobus, bis man es findet, ja. Ein kleiner Brief, irgendwo ganz hinten, noch vor der Offenbarung. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also Jakobus bestätigt indirekt mit dieser rhetorischen Frage, dass es nur einen Gott gibt. In 1. Korinther Kapitel 8, Vers 6 haben wir auch noch einen Vers. Das schreibt Apostel Paulus. 1. Korinther 8. Kapitel 8, Vers 6. Dann sagt er eindeutig, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also es gibt nur einen Gott, und wir bleiben gleich bei dem Vers, und das ist der zweite Punkt. Der Vater ist Gott, das sagt uns hier dieser Vers auch. Es gibt nur einen Gott, den Vater. Ja. Erster Punkt, es gibt nur einen Gott. Zweiter Punkt, der Vater ist Gott. Und dritter Punkt, Jesus ist Gott. Dazu Johannes Kapitel 20, Vers 28. Das ist das berühmte Bekenntnis von Thomas. Er war ja ungläubig oder er glaubte nicht an, dass Jesus auferstand oder zweifelte es an, so sagen wir es. Formulieren wir es mal ein bisschen diplomatischer. Und dann, als er vor Jesus steht und ihn sieht, leibhaftig und seine Hände in seine Nägelmale legt, dann spricht er im Vers 28 dieses Bekenntnis, Johannes 20, Vers 28. Und da heißt es: Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, also zu Jesus: Mein Herr und mein Gott. Hier spricht er ihn als Gott an. Jesus ist Gott. Vierter Punkt, der Heilige Geist ist Gott. Und dazu möchte ich Apostelgeschichte mit euch lesen. Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 3 und 4. Da geht es um die erste Gemeinde und Ananias und Saphira, die verkaufen ihr Grundstück und legen dann den Erlös, oder die Christen verkaufen alle ihre Grundstücke und legen den Erlös den Aposteln zu Füßen, heißt es. Und dann Ananias und Saphira, die taten auch so und behaupteten, sie hätten dann auch alles tatsächlich den Aposteln bereitgestellt oder ihnen übergeben. Und dann sagt Petrus, Vers 3, Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast? Der Heilige Geist, warum hast du ihn belogen? Und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschaffen hast. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Im Vers 3 lesen wir, du hast den Heiligen Geist belogen. Warum hast du es getan? Im Vers 4, ganz zum Schluss, lesen wir, du hast Gott belogen. Also hier werden die Begriffe synonym gebraucht, Heiliger Geist und Gott. Und fünfter Punkt, es sind drei unterschiedliche Personen. Also wir hatten, es gibt einen Gott, der Vater ist Gott, Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und jetzt der fünfte Punkt, es sind drei unterschiedliche Personen. Und dazu Johannes Kapitel 14. Da sehen wir drei Personen, da sehen wir alle drei Personen, die auch voneinander unterschieden werden. Ich hatte ja eingangs aus Matthäus gelesen, auch da können wir das sehen. Aber jetzt diese Stelle aus Johannes. Johannes Kapitel 14, Vers 16 und 17. Da kommt es eigentlich ganz klar zum Vorschein, dass es sich um drei unterschiedliche Personen handelt. Und da spricht Jesus, also Jesus redet hier zu den Jüngern und sagt, also Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 17. Hier spricht Jesus, und ich, also Jesus, erste Person, will den Vater bitten, zweite Person, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dritte Person, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, wieder die dritte Person, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also hier sehen wir die drei Personen, die voneinander unterschieden werden. Das war der fünfte Punkt, drei unterschiedliche Personen. Und trotzdem haben wir es hier nicht mit drei Göttern zu tun, das wäre dann Tritheismus, nennt man diese Lehre, dass es drei Götter gibt, sondern mit einem Gott, der in drei Personen existiert. Die Schwierigkeit für uns ist einfach, das Ganze sprachlich irgendwie auszudrücken, die Unzulänglichkeit unserer Sprache und auch vielleicht, was ein größeres Hindernis ist, unser Verstand, dass wir das irgendwie begreifen können, weil wir das so nicht nirgendwo erleben oder sehen können, zumindest nicht in der Tiefe. Wir können in keinen höheren Kategorien denken als in Personen. Und wenn wir an Personen denken, dann denken wir eben an Individuen, an Menschen, die wir einfach voneinander trennen. Ja. Man kann das vielleicht versuchen, ein Stück weit zu erklären, wenn wir noch einen zweiten Begriff einführen, und zwar das Wesen. Wir haben Wesen und wir haben Personen. Unser Wesen besteht aus den Eigenschaften, die uns zu dem machen, was wir sind. Wir sind Menschen. Das ist unser Wesen. Wir sind Menschen. Und unsere Person ist die Eigenschaft, die uns zu dem macht, wer wir sind. Ich bin Eugen Schütz. Ich bin ein Mensch, aber ich bin Eugen Schütz. Also Frage, was bist du? Mensch. Das heißt, ich gehöre zu dem Wesen der Menschen, nicht zu den Wesen der Tiere oder zu Pflanzen. Und die Frage, wer bist du? Auf die gebe ich dir Antwort, ich bin Eugen Schütz. Das heißt, das ist mein Name, das ist meine Identität und meine Persönlichkeit. Im Gegensatz zu Menschen, der nur eine Person hat, hat Gott aber drei Personen. Er ist ein einziges Wesen, Jahwe, so wird er im Alten Testament genannt, aber in drei Personen, Vater, Sohn und Geist. Ja, wenn wir sagen, dass er, wie wir Menschen, nur eine Person haben darf, dann gestalten wir Gott nach unserem Bild und dann würden wir Gott irgendwo einschränken. Wer sind wir Menschen, dass wir uns anmaßen, Gott Grenzen zu setzen? Nur Gott selbst kann uns sagen, wer er ist und wie er ist. Sonst wäre er nicht Gott. Oder sonst wären wir vielleicht Gott. Vorhin, als ich diese fünf Punkte aufgezählt hatte, habe ich nur Zitate aus dem Neuen Testament gebracht. Und jetzt könnten manche einwenden, ja gut, vor allen Dingen vielleicht Muslime, also wenn Gott ein dreieiniger Gott ist, warum hat es aber so lange gedauert, bis er sich als dreieiniger Gott offenbart hat? Warum hat es so lange Zeit gebraucht, bis man verstanden hat, dass er ein dreieiniger Gott ist? Hat er nicht schon Hinweise früher geben können? Das hat er gemacht. Das hat er getan. Und sogar schon im allerersten Vers der Bibel. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Das ist ein erstaunlicher Vers. Da heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ich habe mal den Vers auf Hebräisch auswendig gelernt, einfach weil ich den so schön fand. Ich habe so ein bisschen Hebräisch gelernt vor einiger Zeit. Breshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Kenne ich noch auswendig. Und da haben wir das Wort, vielleicht habt ihr es rausgehört, Elohim. Ja? Breshit bara Elohim. Und Elohim, das ist das Wort für Gott, von dem Namen Gottes, und steht in der Mehrzahl, also im Plural, Elohim. Das heißt, wenn wir, es wird hier bei uns, am Anfang schuf Gott, wer die Schlachterübersetzung hat, da gibt es eine Fußnote und da steht ja auch Hebräisch Elohim, die Mehrzahl von Hebräisch Eloah. Eloah ist die Einzahl, Elohim Mehrzahl. Aber wir übersetzen hier trotzdem Gott schuf oder schuf Gott. Elohim, Mehrzahl, das Verb aber steht in der Einzahl. Das ist so interessant. Wir übersetzen das Verb in der Einzahl, aber eigentlich ist da eine Mehrzahl im Elohim. Und das passt irgendwo auch wunderbar hinein. Ja? Gott ist, also es ist ein Gott, aber drei Personen. Gott ist einerseits Mehrzahl, was seine Person angeht, aber Einzahl, was sein Wesen angeht. Und das war jetzt der erste Vers und das Gewaltige hier in 1. Buch Mose, es gibt viele Verse, die darauf hindeuten. Und allein im Kapitel 1 gibt es schon drei Hinweise auf die Trinität. Und wir gehen jetzt zu Vers 26. Vers 26, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und hier haben wir immer ein Plural, uns. Also das Pronomen uns steht im Plural. Uns, unserem, uns. Einige Leute erwidern dann, sagen, ja, okay, das ist aber wahrscheinlich oder vielleicht der Pluralis Majestatis, vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff. Also wenn Könige sprechen von wir, aber meinen sich, ja. Das Problem ist bei dieser Erklärung, dass dieser Pluralis Majestatis damals nicht gebraucht wurde, zur Zeit vor 6000 Jahren oder 5000 oder 4000 Jahren, sondern das kam erst in der Antike vielleicht auf oder dann irgendwann mal im Mittelalter. Also diese Erklärung wäre sozusagen anachronistisch. Eine andere Erklärung, oder Menschen versuchen es anders zu erklären, dass das eben nicht Mehrzahl als Mehrzahl zu sehen ist für Gott, sondern da sind einfach die Engel mit einbegriffen. Also Gott und die Engel, die sprechen, lasst uns Menschen machen. Das Problem dabei ist, dass die Engel an der Schöpfung nicht teilgenommen haben. Also die waren schöpferisch nicht aktiv. Das war Gott, nur Gott schaff. Die Engel haben damit nichts zu tun. Und die zweite Erklärung, die noch viel, viel gewichtiger ist, dass man, also die Menschen wurden nicht nach dem Bild der Engel geschaffen, sondern nach dem Bild Gottes. Ja, hier heißt es, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Deswegen können wir auch diese Erklärung verwerfen. Und der dritte Hinweis in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, also gleich der nächste Vers. Ist vielleicht unscheinbar, nicht ganz deutlich, aber wenn wir uns ein bisschen vertiefen in diesen Vers, dann werden wir auch hier etwas feststellen. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Einzahl, als Mann und Frau schuf er sie. Hier schwingt ein Bild der Pluralität mit. Also er schafft den Menschen, aber er schafft sie trotzdem beide nach seinem Bild. Also auch so eine Andeutung. Dazu kommen wir aber auch noch später. Und in 1. Mose Kapitel, also im ganzen Buch Mose gibt es noch viele weitere Verse, zum Beispiel Mose Kapitel 3, Vers 22, wer es aufschreiben möchte, da heißt es, und Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, hier auch wieder Plural, indem er erkennt, was gut und böse ist. Also wie wir, er ist geworden wie wir. Oder Kapitel 11, ein paar Seiten weiter, Kapitel 11, die Verse 6 und 7, da heißt es, und der Herr sprach, ich möchte hier nur die Einleitung lesen, Vers 6, und dann gehen wir zu 7. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprachen verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Auch wieder uns, Mehrzahl. Oder als Gott, also Wir denken, dass es der Herr Jesus ist, Abraham besucht mit zwei Engeln und ihm dann berichtet, dass er beschlossen hat, Sodom und Gomorra zu zerstören. Und da heißt es in Kapitel 19, Vers 24, das ist auch ein bemerkenswerter Vers, 1. Mose, Kapitel 19, Vers 24, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn, vom Himmel herab. Also da ist der Herr, der befindet sich unten auf der Erde und er lässt Schwefel und Feuer vom Himmel herab fallen. Vom Herrn, der im Himmel ist. Also von Gott dem Vater, so verstehen wir das. Also ein interessanter Vers jedenfalls. Und noch ein letzter Vers aus dem Alten Testament. Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Da geht es um die Berufung von Jesaja. Und dann heißt es in Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Das spricht Gott, für uns. Ja, wen soll er denn damit meinen, für uns? Also es ist auch ein Hinweis auf die Mehrzahl oder ist auch Mehrzahl und Hinweis auf die Dreieinigkeit. Ja, ich komme zur nächsten Frage. Warum ist diese Lehre der Dreieinigkeit eigentlich so wichtig? Ich denke, eine wichtige Frage. Warum ist sie so wichtig? Warum hat die Kirche oder die Gemeinde damals so für diese Lehre gekämpft und Verfolgung erduldet und teilweise waren Menschen im Exil? Ist es wirklich wichtig, dass der Sohn, also dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist? Ist es wirklich wichtig, dass der Heilige Geist auch Gott ist, dass sie vollkommen Gott sind? Ja, es ist wirklich wichtig, weil diese Lehre Auswirkungen auf den Kern unseres Glaubens hat. Und jetzt möchte ich ein paar Dinge aufzählen, warum es wichtig ist. Wenn Jesus, also ich denke, dass Gott der Vater ist, dass der Vater Gott ist, ich denke, das ist klar, das hat ja auch, das ist schon im Alten Testament so bezeugt. Aber ist Jesus Gott, haben wir auch Verse gesehen, aber ist es auch wirklich wichtig oder wäre das eigentlich belanglos? Wenn Jesus nur ein geschaffenes Wesen und nicht vollständig Gottes ist, ist es schwer vorstellbar, wie ein Geschöpf den vollen Zorn Gottes gegen all unsere Sünden ertragen könnte. Also könnte das irgendein geschaffenes Wesen, egal wie groß dieses Wesen wäre und selbst wenn es Engel wären, die könnten nicht den vollen Zorn Gottes ertragen und die ganzen Sünden tragen. Ja? Und wenn Jesus nicht vollständig Gott ist, hätten wir Grund zu zweifeln, ob wir ihm wirklich vertrauen können, dass er uns völlig errettet. Denn wir können ja nur Gott 100% trauen, aber nicht einem geschaffenen Wesen, einem Geschöpf. Ja? Gott ist vollkommen vertrauenswürdig, aber nicht ein Geschöpf. Das war der zweite Punkt oder der zweite Grund. Wenn Jesus, das ist der dritte Grund, kein unendlicher Gott oder ewiger Gott ist, sollten wir dann überhaupt ihn anbeten oder zu ihm beten? Wer außer einem ewigen und allwissenden Gott könnte alle Gebete des gesamten Volkes überall auf der Erde zeitgleich hören und beantworten können? Engel können das nicht. Und wer ist überhaupt der Anbetung würdig, wenn nur Gott? In der Bibel werden wir ja auch aufgefordert, ihm die Ehre zu geben, also Jesus die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Zum Beispiel in Philipper Kapitel 2, die Verse 9 bis 11, das werden wir jetzt nicht aufschlagen, nur so als Hinweis. Da wird aufgefordert, da wird gesagt, dass sich alle Knie vor ihm beugen werden, ja, Jesus, dass Jesus der Herr ist. Aber Offenbarung Kapitel 5, Vers 12 würde ich gerne lesen. Offenbarung Kapitel 5, Vers 12 bis 14. Da haben wir eine Szene, die sich im Himmel abspielt. Und da wird ein Buch geöffnet und so weiter. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen, heißt es. Und dann gegen Ende, Vers 12 bis 14, da heißt es, und die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Das Lamm ist Jesus Christus hier. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier zunächst einmal die Bestätigung, dass er auch ewig ist. Und es kann nur Gott sein, ewig. Und dann wird er auch angebetet. Also ein Hinweis, dass er wirklich Gott ist. Und die Aufforderung, ihn anzubeten. Und wenn er eben nicht Gott ist, dann beten wir ja ein Geschöpf an. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass er das es auch tatsächlich so ist, dass er Gott ist. Und noch ein wichtiger Punkt, wenn Jesus bloß ein geschaffenes Wesen ist, dann schreiben wir ihm, also einem Geschöpf, die Erlösung zu und stellen das Geschöpf über den Schöpfer. Und das erlaubt die Bibel niemals, dass wir ein Geschöpf über den Schöpfer stellen. Das Heil ist des Herrn, heißt es in Jona. Die Rettung ist des Herrn. Und deswegen ist es wichtig, ja, dass wir diese Lehre so haben, wie wir sie haben. Das war in Bezug auf Jesus. Und jetzt in Bezug auf den Heiligen Geist, wieso es wichtig ist, dass er Gott ist. Wenn nämlich der Heilige Geist nicht Gott ist, könnte er uns Gott nicht wirklich erkennen lassen. Nur Gott kann Gott offenbaren. Gott offenbart sich selbst, aber wir lesen auch in 1. Korinther, Kapitel 2 zum Beispiel. 1. Korinther, Kapitel 2. Verse 11 bis 12. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also der Geist, an einer anderen Stelle heißt es, der Geist spricht unserem Geist. Ja. Der Geist Gottes offenbart Gott. Jesus offenbart auch Gott. Ja, Jesus ist Gott und offenbart auch Gott. Das sagt uns auch Hebräer und an anderen Stellen. Wenn der Heilige Geist nicht Gott ist, kann er auch keine Wiedergeburt wirken. Wir kennen diese Szene mit Nikodemus, wo Jesus mit Nikodemus redet und ihm dann sagt, es sei denn durch Geist und Wort, durch Wasser und Geist, ja, kann der Mensch nicht wiedergeboren werden. Ja? Der Geist wirkt die Wiedergeburt und auch die Heiligung, sagt uns Römer Kapitel 8, Vers 13. Also nur durch den Geist Gottes ist das möglich. Und wenn das aber irgendwas anderes wäre, dann wäre unsere Erneuerung ja gar nicht göttlichen Ursprungs. Dann wäre das irgendwie aus eigenes Menschengemachtes und aus eigenem Willen. Und dann würde das auch niemals lange anhalten. Und man könnte gar nicht von neuer Schöpfung oder neuer Kreatur sprechen. Ja. Der Heilige Geist wirkt die Wiedergeburt und die Heiligung in uns. Wenn der Heilige Geist nicht Gott ist, kann Gott nicht in uns wohnen. 1. Korinther 3, Vers 16. Wir waren vorhin in 1. Korinther, jetzt einfach nur ein Kapitel weiter. 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ein Tempel ist nur für Gott bestimmt. Und deswegen wohnt auch Gott in dem Tempel. Im Tempel der Juden, da war Gottes Gegenwart. Und wenn es hier heißt, der Geist wohnt in uns, dann bedeutet das, dass Gott in uns wohnt. Ja. Und für alle drei Personen gilt, wenn es keine Dreieinigkeit gibt, dann gab es vor der Schöpfung auch keine Liebesbeziehung innerhalb der Wesen Gottes. Denn die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Aber ist Gott erst Liebe geworden, als er Wesen erschaffen hat, also Engel, und dann fing er an zu lieben? Oder als er Menschen erschaffen hat und dann fing er an zu lieben? Oder war Gott schon immer Liebe? Ja, also die Eigenschaften, die er besitzt, die Gott besitzt, die sind ja ewig. Liebe, die gehört einfach zu Gott. Oder andere Attribute, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Güte, all das, das braucht alles ein Gegenüber. Das heißt, wenn Gott erst aber anfängt, Liebe zu sein, dann stimmt irgendwas nicht. Das musste ja schon vorher sein. Und das, die beste Erklärung dafür ist eigentlich, dass es ein dreieiniges Wesen ist, ja? Ein Wesen in drei Personen. Also Gott war schon immer ein Beziehungswesen. Und die Attribute fingen nicht erst an mit der Existenz des Menschen, sondern die waren schon immer da. Und obwohl diese drei Personen wesensgleich sind und gleich ewig sind, finden wir trotzdem eine gewisse Unterordnung, eine göttliche Unterordnung. Zum Zwecke der Errettung zum Beispiel unterordnen sie sich auch einander. Also der Vater ist derjenige, der erschafft, der erwählt, der die ganze Errettung plant, lesen wir, vor Grundlegung der Welt. Und der Sohn ist, der vom Vater gesandt wird auf diese Erde, um die Errettung zu bewerkstelligen. Und der Heilige Geist wird vom Vater und vom Sohn gesandt. Also der Vater sendet, auch der Sohn sendet, heißt es, um die Errettung zu uns zu bringen und auch anzuwenden in Form der Wiedergeburt und der Heiligung. Und das ist irgendwo ein faszinierender Gedanke, dass dieser große Gott sich irgendwie auch so diese Arbeit aufteilt, um uns zu erretten, also diese Errettung zu wirken. Aufteilung bei der Arbeit, aber Einheit im Vorhaben. Und ich erwähnte schon vorher in 1. Mose, als es um die Erschaffung des Menschen ging, dass wir dazu noch kommen. Es gibt zwei Dinge, die so ein gewisses Abbild der Dreieinigkeit uns darstellen, uns geben. Und das heißt also Mehrzahl und doch eine Einheit. Es ist die Familie. Wir haben in der Familie, wir haben Mann, Frau, Kinder. Ja? Mehrere Personen, aber eine Einheit. Und wir haben auch dieses Abbild in der Gemeinde. Und da lesen wir von vielen Gliedern, aber ein Leib. Und das Erstaunliche ist, dass genau diese zwei Einrichtungen der Teufel, der Satan, versucht, schon seit jeher zu zerstören. Ja, dieses Göttliche, diese göttlichen Einrichtungen von Anfang der Menschheitsgeschichte versuchte die Familie zu zerstören und auch die Gemeinde. Also zuerst in Form vom Volk Israel, auch gegen die hat er immer gekämpft und dann zur Zeit Jesu, ab der Geschichte der Apostel, dann die Gemeinde. Ja, ich komme zum Schluss. Was fange ich mit dieser Erkenntnis über diese Dreieinigkeit an? Ich denke, diese Erkenntnis, die wir jetzt haben in Bezug auf die Dreieinigkeit, die soll uns einfach zur Anbetung und zum Lob Gottes anleiten und uns dankbar stimmen. Denn es ist doch schön zu wissen, dass sein Plan vollkommen vertrauenswürdig ist, zu 100%. Die Dreieinigkeit hat es vor Grundlegung der Welt geplant und beschlossen und sich die Arbeit aufgeteilt. Kein Mensch hätte sich so etwas ausdenken können, hätte Gott es uns nicht offenbart. Und dafür können wir ihm danken, dass er es uns offenbart hat, dass wir darüber Bescheid wissen können. Wir haben auch ein Stück weit einen Vorgeschmack dieser Dreieinigkeit in unseren Familien, in unserer Gemeinde. Und hier kann diese Beziehung ein Stück weit gelebt werden. Natürlich ist es unvollkommen und es gibt auch Probleme in Familien, es gibt Probleme in Gemeinden. Solange wir hier auf Erden sind, wird es es geben. Aber trotzdem ist es ein Vorgeschmack. Etwas, wenn es wirklich, wenn alle Gut, das ist immer so in der Theorie, wenn alle darauf bedacht sind, dass es eine reine heilige Gemeinde ist, dann ist es möglich, ja. Und genauso auch in der Familie, dann ist es möglich, wenn es jedem wichtig ist. Und wir lernen, dass in allem, was Gott tut, dass es auch motiviert ist von seiner Liebe. Dass Gott von Anfang an schon Liebe war. Und auch dieses Erlösungswerk ist motiviert durch seine Liebe. Deswegen können wir uns auch 100% sicher sein, dass es 100% gut ist, was er sich dabei gedacht hat. Ich hatte mit Matthäus Kapitel 3, 16 bis 17 angefangen. Da sehen wir, wie Jesus am Jordan getauft wird. Da öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Wir sehen die drei Personen, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Eine wunderschöne Szene, die nicht einfach nur Geschichte ist, sondern es ist Gottes Selbstoffenbarung. Und hier sehen wir eine ewig göttliche Beziehung zwischen den drei Personen. Und genau zu dieser göttlichen Gemeinschaft möchte Gott uns einladen, lädt er jeden einzelnen von uns ein. Dafür hat er sich auch die Gemeinde erdacht. So unvollkommen, wie sie auch hier auf Erden sein mag, aber es ist in einer Gemeinde am besten möglich, diese Art von göttlicher Gemeinschaft zu leben. Und ich hoffe, dass es uns auch wichtig ist, dass auch diese Art von göttlicher Gemeinschaft gelebt wird. Und ich möchte mit einem Vers, oder das sind mehrere Verse aus Epheser, Kapitel 1, abschließen, aus dem Brief von Paulus an die Epheser, Kapitel 1. Überhaupt der Epheserbrief, der ist, man sagt ja, das ist ein Brief, der sehr viel über die Gemeinde lehrt. Und da heißt es im Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und die letzten zwei Verse im Kapitel 22 und 23. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Gemeinde ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns in deinem Wort so vieles zeigst und dich auch offenbart hast durch dein Wort, aber auch durch deinen Sohn, und du offenbarst dich auch weiterhin durch deinen Geist. Und hätten wir nicht dein Wort, würden wir viel zu wenig wissen. Und danke, dass du uns nicht in Unwissenheit gelassen hast, sondern dass du uns diese Dinge offenbart hast. Auch für die Menschen, die für diese Lehre, die wir gehört haben, auch gekämpft haben, ja, dass sie bis ins Äußerste gegangen sind, weil sie einfach erkannt haben, dass es eine biblische Lehre ist, dass die von dir kommt. Und hilf uns auch, dass auch diese Lehre uns wichtig ist, dass du ewiger Gott bist und drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wir beten dich an, wir preisen dich, wir loben dich und danken dir, dass wir dich in dieser Weise erkennen dürfen. Und wir bitten dich auch, dass du uns heute segnest weiterhin, dass wir diesen Tag heiligen zu deiner Ehre. Amen.